Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, heute mit einem Cast, den man eigentlich fast als ohne Gast bezeichnen kann, nämlich der Manu ist da und unser Ehrenvorsitzender Boris. Guten Morgen, ihr beiden.
Hallo. Moin.
Wir wollen heute über Republic reden. Ich finde es irgendwie ganz witzig, dass das Spiel sich offenbar selber so gar nicht ganz einig ist, wie es eigentlich ausgesprochen wird, denn in dem Spiel selber schwankt es auch immer. Mhm. Ist euch das auch aufgefallen, dass manchmal sagen die Wachen oder so, sagen Republic und ist auch immer von der Republic die Rede, aber manchmal fällt auch dann Republik, aber weil da so ein Accent d'aigu ist das, glaube ich, drauf ist, würde ich es jetzt Republik aussprechen.
Ja, ja, es sind ja auch irgendwie Franzosen im Spiel vermehrt, also die eine Chefin redet ja auch stellenweise Französisch mit dir, also von daher gehe ich mal davon aus, dass sie halt das in der jeweiligen Sprache aussprechen, in der sie gerade reden.
Wahrscheinlich, ja. Stimmt,
die reden auch. Ich gehe davon aus, dass es Republic heißt, weil das hat deutlich Überhand im Spiel.
Ja. Die englische
Aussprache. Als Aussprache, ja. Mhm.
Gut. Aber lass uns einmal erklären, um was es geht. Also das Spiel ist das erste Mal auf meinen Bildschirm quasi gekommen, also auf meinen Wahrnehmungsbildschirm, als die Kickstarter-Kampagne dazu gelauncht wurde. Die habt ihr beide unterstützt, ne, Manu?
Jawohl.
Jo. Was habt ihr da
bezahlt? Das eine der zweiten oder dritten Kickstarter-Kampagnen, die so in mein Augenmerk gerutscht sind nach dem Double Fine Adventure, weil es einen super interessanten Ansatz hatte, den ich so davor noch nicht gesehen hatte. Und das hat mich irgendwie gereizt.
Was habt ihr da bezahlt, wenn ich fragen darf? Oder fragt man sowas nicht bei Kickstarter-Kampagnen?
Ich habe den Zehner geplätscht. Das war einfach da kriegt man die digitale iOS-Edition, wenn es dann rauskommt, hieß es. Also das komplette Spiel. Und da drüber gab es dann halt auch die PC- oder Mac-Version für 15. Die hat mich nicht so interessiert, weil es klang für mich nach einem sehr typischen oder nach einem Spiel, was man unbedingt auf dem iPad spielen will. Und danach, alles andere war irgendwie so Bonusgeschichten.
Mhm. Ja, also ich habe auch einen Zehner geplätscht und ich glaube, diese PC-Version und so, das waren auch Sachen, die erst im Nachhinein kamen. Also ich habe neulich mal diese Doku auch dazu gesehen. Die sind ja auch nur ganz knapp gefundet worden, relativ. Irgendwie so in den letzten paar Tagen.
Genau, also eine halbe Million haben sie gewollt und am Ende haben sie dann irgendwie 550.000 oder sowas geschafft.
Genau, 555.
Also, genau, das war relativ knapp gewesen und diese PC- und Mac-Version haben sie dann wohl auch irgendwann nachgeschoben im Laufe der Kampagne. Mhm. Ich glaube, die gab es auch noch nicht, als ich geplätscht habe.
Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern, weil das ganze Grundsetup von dem Spiel und die Grundidee, die der Ryan Patton da vorgestellt hat, die war ja wirklich so, wir wollen ein Spiel machen, was man mit einem Touch steuern kann und was eine richtig gute Touch-Steuerung für so ein Stealth-Game rüberbringt.
Genau. Und der einzige Grund, warum ich das dann gespielt habe, war, ich habe nämlich gehofft, eure beiden Gesichter da im Spiel zu sehen, weil das war eine der höheren Pledges, dass man dann irgendwann, ich weiß gerade nicht, aus welcher Summe sich das bezog, konntest du da ein Foto hinschicken, also entweder ein Foto von dir oder halt irgendwie ein Cartoon oder was weiß ich was. Es musste wohl nur offenbar irgendwie ein Kopf sein. Und wenn du in dem Spiel kannst du so Wachen scannen und dann siehst du ihre Ausweise und da siehst du dann auch Fotos von denen. Und also da siehst du zum Beispiel bekannte Gesichter, irgendwie der Robert Bowling, der ja früher bei Infinity Ward war. Den habe ich schon gesehen im Spiel und ich habe auch gehofft, dass ihr dabei seid. Ich habe euch aber noch nicht entdeckt, vielleicht in einer der späteren Episoden, oder ist es bei euch gar nicht drin?
Nö, ich glaube, das waren höhere Pledges, so Bonusgeschichten.
Ja, definitiv. So viele. Das ist aber auch der einzige Grund, warum es diesen Charakterbildschirm gibt, oder? Damit da diese Fotos untergebracht. Ich habe nämlich erstmal, ich wusste das nicht, dass man mir war das nicht bekannt, dass man dafür pledgen konnte. Ich habe es dann erst gemerkt, als ich da Leute gesehen habe, die mir halt bekannt vorkamen.
Ja, ja.
Aber
Gabe zum Beispiel von Penny Arcade und so Geschichten habe ich dann gesehen.
Die erste Zeit habe ich gedacht, wofür bringt das jetzt einem noch irgendwann was, dieses Feature? Oder warum ist das hier drin? Und dann, hab dann irgendwann festgestellt, okay, das ist deswegen drin, weil man dafür Geld bezahlen konnte. Ja.
Aber nochmal ganz kurz, kaum ist Boris wieder im Cast, fangen wir wieder an, über Details zu sprechen, ohne dass wir erzählt haben, um was das Spiel überhaupt geht.
Ja, aber das ist ja dann eigentlich meine Schuld und nicht Boris' Schuld, weil ich ja der Moderator bin. Aber gut, genau, lass uns mal anfangen. Also es geht um ein Stealth-Spiel. In dem du offenbar eine Republik, also die namensgebende Republik, die ein sehr totalitärer Staat ist, also ein Überwachungsstaat, wo überall Kameras sind, alle Leute werden komplett mit Sozialversicherungsnummer und allen Geheimnissen quasi in einem Computersystem erfasst. Und die Story ist die, was ich einen sehr coolen Kniff fand, du kriegst quasi auf deinem iPad oder auf deinem Handy, also je nachdem, wo du es halt spielst, kriegst du einen Anruf. Und da ruft dich jemand quasi über eine Bild, ja, wie nennt man das, Bildübertragung an. Mhm. Und dann gehst du da halt ran und dann ist da ein Mädchen dran, die sagt, hey, ich bin hier gefangen und bitte helf mir mal. Und dann schaltet sich noch ein Hacker ein, der auch quasi sagt, ja, dieses Mädchen, das hat irgendwie das verbotene Buch gelesen. Also es gibt so ein Buch, was irgendwie, ja, so ein aufrührerisches Buch ist, ja, weil
so
sich
so Manifest.
Genau, so Manifest gegen die Ideale dieser Republik wendet. Und dann ist die Aufgabe für dich, ja, versuch jetzt mal hier diesem Mädchen aus diesem Gefängnis, in dem sie gehalten wird, rauszufummeln. Und du siehst halt quasi am Anfang auch sie, wie sie sich selber mit dem Handy, also so Selfie-mäßig quasi filmt. Und dann hilft dir der Hacker und sagt, jetzt kannst du in die Kameras überspringen. Und das ist auch im Prinzip so das Alleinstellungsspielemerkmal, dass du nämlich über die Kameras steuert, Manu.
Genau, weil man steuert nicht das Mädchen, also man ist nicht der Hauptcharakter in diesem Spiel, wie bei Metal Gear oder so, wo es natürlich ganz starke Anleihen auch hernimmt, die haben ja damit auch alle was zu tun, diese Camouflage-Leute, sondern man steuert den außenstehenden Hacker, der in die Kameras geht und dem Mädchen dann indirekt sagt, wo kannst du hingehen, wo ist sicherer Schutz oder gibt so Vorschläge, versteck dich doch hier in diesem Schrank oder ja, genau. Also die Übersicht hat quasi nur der Hacker. Und wenn du Sachen manipulieren willst, wie zum Beispiel irgendwelche Terminals hacken, das macht dann nicht das Mädchen selber, indem du sie da hinschickst, sondern du hast ja die Kontrolle über dieses Computersystem und kannst dann eben auch Items untersuchen, wie gesagt, die Leute scannen. Und dafür muss dieser Charakter im Spiel nicht genau an der Stelle auch sein. Du musst es nur einfach im Blickfeld haben.
Und das ist halt eine so, es hat mich so ein bisschen erinnert, wie wenn ihr schon mal Videos von wie heißt das Ubisoft-Spiel? Watch Dogs. Da ist ja auch so, dass man quasi von einer Kamera zur nächsten springen kann. Und so funktioniert
genau, es bei der Republik auch. Hier. Ja.
Dass man eben den Gang entlang guckt und dann sieht man am Ende, oh, da ist die nächste Kamera. Und dann springt man zu der hin und auf einmal kann man sofort einen ganz viel größeren Bereich des Levels dann wieder sehen, weil man so von einer Kamera zur nächsten springt. Und manchmal gibt's auch zum Beispiel Kameras unter der Decke, die so, ja, diese Kugeln, die man auch so zum Beispiel aus irgendwelchen U-Bahnen oder sowas immer kennt, wo die unter der Decke angebracht sind und die Kugel hat quasi 360-Grad-Drehung und dann kannst du halt in alle Richtungen gucken.
Genau, und mit den Swipe-Gesten lenkt man dann halt die Kameras, was mir manchmal ein bisschen zu langsam geht.
Ja, die sind so ein bisschen, weil die dann auch wirklich so halt so langsam rüberfahren.
Aber dadurch fühlt sich's relativ authentisch an, sage ich jetzt mal. Also man hat wirklich das Gefühl, dass wenn man dieses iPad in der Hand hat, dass man von außen quasi so das beobachtet, was in diesem Raum da passiert und mit den Kameras. Also es fühlt sich nicht so an wie so eine Spielkamera, sondern man fühlt sich schon, als würde man da reingucken in diesen Raum.
Ja, das stimmt. Und die Stimme des zweiten Hackers, also der dir quasi hilft, die kommt einem sehr bekannt vor, oder Boris?
Tut sie das?
Ja, also das ist nämlich die Apple-Synchro-Stimme. Wenn man nämlich es gibt auch bei Mac gibt es dieses Voice-Over-Feature, wo er dir quasi vorliest, was da ist. Oder wenn du ein iPad hast oder sowas, also es gibt ja immer so eine männliche und weibliche Mac-Stimme. Die weibliche ist halt Siri. Und bei der männlichen kannst du auf jeden Fall erkennen, dass das die ist, die ja, die hat so einen ganz bestimmten Tonfall. Und das fand ich eine ganz coole Idee. Wenn du es nämlich auf dem iPad spielst, dann hörst du nämlich diese männliche Stimme. Aber du hast sie nicht erkannt.
Doch. Also, ich wusste gerade nicht, von wem du sprichst. Ja, du hast recht. Das ist auch, glaube ich, die benutzen einfach dieses Feature, dieses Sprechfeature.
Genau, das wird wahrscheinlich eine API sein, die halt Apple bereitstellt. Genau. Und die hat dann auch diese ganz typische so, hello, my name is VoiceOver. Also der hat halt diese etwas abgehackte. Und die Idee dahinter ist, dass der Hacker zu dir sagt, ich möchte meine Stimme hier nicht bekannt geben, deswegen rede ich in diesen Computer rein und der Computer übersetzt das für mich, damit ich nachher nicht über irgendeine Stimmenscanner identifiziert werden kann. Also das fand ich aber eine ganz nette Idee, dass sie da die Originalstimme genommen haben.
Genau, und apropos, man könnte in dem Moment ja denken, das wäre irgendwie eine Budget-Sparmaßnahme, weil sie sonst sich keine Sprecher leisten konnten, aber dem scheint nicht so, weil auch so Jennifer Hale oder so, ja, sind ja wirklich mit im Cast und sprechen richtige Rollen. Also von daher an den Production Values lag das jetzt nicht, dass sie diesen Effekt genommen haben. Das war wirklich einfach nur, weil es so zum Spiel und zu dieser ganzen 1984 Atmosphäre irgendwie passt. Mhm.
Genau, weil du es gerade schon gesagt hast, also Jennifer Hale ist ja quasi die weibliche Nolan North, die spricht ja so ungefähr so alles, was es an Frauenrollenstimmen gibt in der Videospiel-Synchro-Branche. Und David Hayter ist noch mit dabei, das ist der Sprecher von
Der neue Joker, genau. Oder?
Nee, das, nee, 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 nee.
Das ist der Sprecher von Solid Snake.
Genau.
Ach so, der neue Snake. So rum, ja, genau.
Nee, der alte Snake.
So rum. Irgendwas war neu und irgendwas war alt.
Nee, da ist nichts neu dran.
Doch, aber die haben den auch jetzt geändert. Der neue Snake ist doch der Jack Bauer.
Ach so, okay, dann ist es der alte.
Ja, genau.
Das macht Sinn.
Genau, das sind die zwei Stimmen und ich finde, das merkt man aber, dass das gute Synchronsprecher sind. Also, weil es gibt dann so Verhörszenen, wo dann das Mädchen von der Frau, die hat auch so einen französischen Namen, weiß jetzt nicht genau, die eben von Jennifer Hale gesprochen wird und da merkt man schon, dass das für so ein, in Anführungsstrichen, nur iOS-Spiel schon eine gute Synchro hat. Also, da war ich schon von der Qualität her überrascht.
Die klingt auch alles andere als wie der weibliche Shepard. Also, würde man es nicht lesen, indem man ihre Karte scannt und da wirklich auch Jennifer Hale drin steht, was ich auch sehr nett finde, als wäre sie so ein Plätscher. Plätscher ist eigentlich auch ein tolles Wort. Ja? Plätscher. Das Spiel plätschert vor sich hin. Nein, und da merkt man schon, dass sie eine professionelle Sprecherin ist, weil man fühlt sich jetzt nicht an Mass Effect erinnert oder so. So okay. Wie bei Nolan North, den erkennt man ja auch nur selten wieder.
Ja.
So.
Ja. Ja.
Apropos Plätschern, wie fandet ihr denn so das Pacing von dem Spiel? Also es fühlt sich ja schon sehr indirekt an. Ich hatte sogar erwartet, dass es deutlich indirekter ist. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass man das Mädchen, also diese Hope, wie sie heißt, überhaupt direkt steuern kann, indem man sagt, hier lauf mal darüber. Ich hatte das eigentlich, als ich es geplätscht habe, erwartet, dass es wirklich ein komplett indirektes Spiel ist, dass ich nur den Hacker spiele und ihr quasi nur sagen kann, Achtung, pass mal auf, da drüben ist irgendwas.
Na, ein bisschen ist das ja auch so. Also so 100% direkt ist es ja nicht. Sie bewegt sich ja manchmal auch an eine andere Stelle, als die, die du anwählst. Oder wenn da noch, wenn sie den Wärter sieht, geht sie nochmal um so eine Ecke rum. Also so 100% direkt ist das ja nicht, wie man sie steuert. Man gibt ihr mehr oder weniger so einen Hinweis, ne? Wo sie jetzt hingehen soll. Ich glaube, sonst würde das Spiel auch nicht so gut funktionieren ohne das.
Ja,
weil
und
du einfach nichts machen kannst. Wenn du das nicht machen könntest, dann wäre es halt einfach deutlich zu einfach, würde ich sagen.
Und sie bleibt ja auch zum Beispiel manchmal stehen. Also wenn du sie versehentlich irgendwie mitten in den Blickwinkel des Wächters reinschickst, dann bleibt sie manchmal an der Ecke stehen und sagt so, careful, Prizrak oder sowas. Also Prizraks heißen diese Wärter. Das heißt, das Spiel in Anführungsstrichen greift dir da auch so ein bisschen unter die Arme, weil du halt manchmal nicht genau erkennen kannst, okay, kann der mich jetzt hier sehen hinter dem Blumentopf oder nicht oder sowas? Und wenn sie dann irgendwie so zögert, dann weißt du, ah, okay, das war jetzt doch irgendwie so eine in Anführungsstrichen Hilfestellung des Spiels, die aber halt getarnt ist als eine kluge KI, also weil das Mädchen quasi mitdenkt.
Ja, und es ist ja auch so, dass du nicht immer jede Kamera wechseln musst. Also wenn du dieses Mädchen irgendwo in den nächsten Raum schickst und du wechselst von Hand nicht die Kamera, ab einem gewissen Schwellenwert wechselst dann automatisch in die nächstgelegene Kamera.
Genau, es wechselt immer so, dass die Hope sichtbar ist. Ne?
Ja, genau. Auf jeden Was Fall. Auch ganz praktisch ist. Aber man kann auch von ihr weg sich navigieren, wie der Daniel am Anfang schon gesagt hat. Du kannst von Kamera zu Kamera hüpfen und kannst eigentlich auch kilometerweit von ihr weggehen sozusagen, hast dann halt einen Button, um sofort wieder auf die Kamera zu wechseln, wo sie im Blickfeld ist, was ganz praktisch ist.
Ja, weil du jetzt schon das Pacing angesprochen hast, also das, ich möchte nicht sagen, es hat mich enttäuscht, aber es war so ein bisschen, ne, du hast halt am Anfang so eine Zwischensequenz, die dir halt so, oder so ein Auftakt, der dich so ein bisschen, auf diese Welt vorbereitet und dir auch so ein bisschen erklärt, was das ist. Dann machst du halt, also die erste, wir sprechen jetzt immer, muss man dazu sagen, von der ersten Episode. Es gibt 5 Episoden und die erste ist jetzt eben draußen. Und dann machst du halt eigentlich irgendwie 2 Stunden, 2,5 Stunden das Gleiche, indem du halt immer sie rumschickst und dann musst du halt hier mal einen Computer hacken oder da mal irgendwie einen Generator ausschalten, damit irgendwie das Sicherheitssystem neu gebootet wird. Das machst du halt und dann kommt am Ende nochmal eine Filmsequenz und dann halt ein Cliffhanger und das war's.
Genau, und das meinte ich mit Pacing. Also ich hatte es irgendwie ein bisschen packender erwartet. Also ich mag das Grundsetting, ich mag auch irgendwie den Charakter. Diese Anfangsanimation ist großartig, wie sie da so in die Kamera zu dir spricht. Und da dazwischen fand ich, ähnlich wie du, plätschert es halt wirklich so ein bisschen vor sich hin. Man löst ein paar Schalterrätsel, man sucht Items, man versucht irgendwelche versteckten Gegenstände zu finden, damit man genügend Credits hat. Da gibt's so kleine Belohnungen dafür, um halt die nächsten Upgrades freizuschalten, dass man bestimmte, also mehr Fähigkeiten halt einfach hat als Hacker. Und das war es aber dann auch schon so irgendwie. Irgendwas hat mir gefehlt, ich kann es aber gar nicht so richtig betiteln, was es ist. Boris, wie ging's dir denn?
Ja, also ich finde, es fehlt ein bisschen Story, würde ich sagen. Also es gibt nicht viel Story. Es gibt dieses am Anfang, zwischendurch redest du nur mal kurz, mehr oder weniger indirekt mit irgendwelchen Leuten, aber auch nur sehr, sehr wenig. Und man erfährt eigentlich relativ wenig auch über diese, über die Welt oder auch über die Hope oder überhaupt alles. Es ist ja auch ziemlich leer irgendwie. Also ja. Dafür, dass das jetzt diese, diese tolle Republic da ist, wo ganz viele Leute sind, ist man ja der einzige Zivilist.
Genau.
Ist man sieht mehr nur wie Wachen, so ein, ja, genau. Es ist eigentlich mehr so ein Gefängnis, der Bereich, in dem man sich da befindet. Und was ich sehr merkwürdig finde, im Kontrast dazu, dass es ja eigentlich so ein totalitäres Regime sein soll, ist es ja sehr nachgiebig. Du kannst ja so oft, wie du möchtest, gefangen werden beim Ausbruchsversuch. Du wirst immer wieder in die nächste Zelle einfach gesperrt und da passiert in dem Sinne auch nichts, ne?
Ja, genau, man kann nicht sterben, man kann nicht Game Over gehen.
Ja, nicht nur, dass man nicht stirbt, sondern man hätte es ja auch so machen können, dass es irgendwie schwieriger wird, da rauszukommen oder was auch immer. Also irgendwie wirkt es halt sehr konsequenzlos. Man versucht die ganze Zeit da auszubrechen und den Leuten ist das mehr oder weniger egal.
Völlig, ja.
Ja, aber ich habe
die sind auch so nett und führen dich immer zum letzten Checkpoint.
Ja, genau. Ja. Du kannst auch die Tür immer schon öffnen, bevor der überhaupt raus ist. Bevor der überhaupt raus ist.
Also ich habe das aber irgendwie so verstanden, dass die Hope ja offenbar irgendeine besondere Bedeutung haben muss. Offenbar auch für dieses Regime, weil sonst ja, wie du sagst, würden die ja viel kürzeren Prozess mit der machen. Und da ist mir jetzt in der ersten Episode noch nicht so ganz klar geworden, was das ist, aber ich hatte irgendwie das Gefühl so, naja, da kommt noch irgendwas. Also, dass sie halt speziell ist, dass sie vielleicht irgendein Medium ist oder irgendeine was hat oder weiß ich nicht, oder sie ist, das ist jetzt pure Spekulation, also das ist jetzt kein Spoiler oder so, sondern sie ist die Tochter des Gründers der Republik oder so, die halt irgendwie dieses Buch gelesen hat und deswegen dieser ganzen Ideologie ja, abgeschworen hat oder so. Ja,
irgendwas wird da noch kommen, das denke ich auch. Es wird halt wirklich wenig erzählt in diesem ersten. Man kriegt so ein paar Details mit über halt irgendwelche Dokumente, die man findet, irgendwelche Briefe, E-Mail-Verkehr. Man findet Bücher, die alle konfisziert wurden, weil sie halt schlecht für die Bevölkerung sind. Also halt so typische Sachen, die man von totalitären Regimes erwartet und kennt. Also nichts, was jetzt irgendwie überraschend wäre. Aber das, was der Boris meint, ist wirklich so ein bisschen so ein Stimmungskiller, finde ich, weil du rennst da rum oder du schleichst da rum und dann machst du eine Wache platt mit Pfefferspray und dann ist er halt irgendwie für eine halbe Minute, eine Minute betäubt und du läufst halt einfach weiter und danach tut keiner irgendwie einen Alarm auslösen oder keiner wundert sich, dass die Zelle leer ist, nachdem der gerade attackiert wurde. Und es ist sehr nachgiebig in dem. Es ist so ein Problem, was viele Stealth-Spiele haben, dass du halt trotzdem erwischt werden können musst und trotzdem aber der Spielfrust nicht zu hoch sein darf. Und mir ist es schon 2-3 Mal passiert, dass ich erwischt worden bin und dann fand ich es schon auch irgendwie trotzdem ätzend, da die gleiche Strecke wieder zurückzulegen. Also da so eine Spielbalance hinzukriegen, ist halt wirklich einfach schwer, glaube ich.
Also ich finde, vom Spiel her funktioniert das gut, so wie es ist. Man wird halt schon bestraft in gewissem Maße, weil man eben irgendwo noch mal hin muss. Beziehungsweise früher oder später muss man ja auch an der Stelle vorbeikommen. Die Wachen sind ja immer mehr oder weniger gleich platziert.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so, dass man das irgendwie umgehen kann, dadurch, dass man da jetzt sich irgendwie fangen lässt. Mhm. Also spielerisch funktioniert das gut. Es passt halt nur irgendwie nicht zur Story, finde ich bisher. Es wird relativ wenig angedeutet, warum sie jetzt nicht. Ich meine, selbst wenn sie jetzt wichtig wäre, könnte man sie ja trotzdem in eine sichere Zelle sperren. Ja. Wenn man da merkt, okay, die kommt da immer aus den Zellen raus, nach 2-3 Mal könnte man sich vielleicht fragen, was da jetzt eigentlich kaputt ist, ne? Also, es könnte ja auch nur so dargestellt werden, dass dann irgendwie die Wache da ein bisschen länger bleibt und irgendwie nochmal guckt, ob die Tür wirklich zu ist oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, da hätte es Möglichkeiten gegeben, das storymäßig einfach besser zu erklären, als es jetzt ist. So wirkt es halt sehr merkwürdig.
Und es gibt auch keinerlei Möglichkeiten zu kämpfen. Also es ist ein sehr passives Spiel. Wenn die Hope erwischt wird, dann wird sie erwischt. Außer du hast irgendwie ein Pfefferspray als Item dabei, dann kannst du quasi eine Wache temporär ausschalten.
Oder so ein Elektro-Taser gibt es.
Oder so ein Elektro-Taser, der dann die Wache komplett flach legt, aber
wobei der Elektro ist. Genau, der Elektro-Taser hat aber auch nur einen, also die kann man auch nur an einer Stelle im Spiel einsetzen, oder? Da ist diese eine Wache, so habe ich das zumindest
eingesetzt. Ich glaube, an der kommst du gar nicht anders
vorbei. Genau, ja, genau, weil die steht da direkt vor so einer Treppe, die du hoch musst. Und an der kannst du dich einfach nicht vorbeischleichen, weil die sich nicht bewegt.
Ja. Genau, aber das sind die einzigen Sachen. Und was ja auch komisch ist, die Schraubenzieher in diesem Universum haben alle nur eine Verwendung. Jeder Schraubenzieher, den du findest, bricht bei der Verwendung. Da kannst du in so Lüftungsschächte, natürlich dürfen Lüftungsschächte nicht fehlen in einem Stealth-Game. Die gehen immer sofort kaputt, was ich sehr, sehr dubios finde. Und es sind so ein paar Sachen, die einen irgendwie so aus dieser Spielwelt rausreißen, wo du dann immer wieder merkst, du bist in einem Spiel. Was ich finde, dass gerade bei so einer 1984-Stimmung irgendwie hinderlich ist. Also die Programmierer haben zum Beispiel überall so Poster aufgehängt und wenn du Wachen beklaust, dann findest du Spielcartridges und diese Spielcartridges, also wie so alte Module, das sind alles iOS-Spiele, die das Team quasi oder der Ryan Patton besonders gut fand. Der Year Walk zum Beispiel oder Ridiculous Fishing kannst du dann finden. Und zu jedem Spiel gibt es dann halt so eine kleine Anekdote, warum er das Spiel jetzt gefundet hat, warum er das Spiel gut findet. Du findest ein Double Fine Poster an der Wand bei so einer Wache. Lauter solche Kleinigkeiten, die quasi so die persönliche Schiene von den Programmierern, von den Entwicklern reinbringen. Aber innerhalb dieser Spielwelt irgendwie völlig albern wirken.
Findest du, also diese Spiele-Cartridges, das sollen ja irgendwie die Spiele sein von diesem Typ, mit dem du da kommunizierst.
Ja, das von passt diesem, ja gerade noch, aber das, dadurch, dass man passt, die Spiele passt, halt in echt kennt.
Ja, das, aber ich finde, das funktionierte ganz gut. Ich fand auch so diese Bücher, fand ich auch ganz nett eigentlich gemacht.
Die sind okay.
Die verbotenen Bücher. Also das fand ich eigentlich ganz gut, weil man so eine kleine Belohnung halt bekommt für dieses Beklauen, was einem ja sonst eigentlich nichts bringt.
Mhm. Ja, doch,
Schraubenzieher also, und so Kram. Ja. Ja, aber die brauchst du ja auch nicht wirklich. Ich glaube, du brauchst einmal im Spiel diesen Schraubenzieher. Also, das fand ich eigentlich ganz gut. Mir hat das ganz gut gefallen. Mich hat das jetzt nicht besonders
Das hat mich jetzt auch nicht rausgerissen, weil das ja auch immer so Cartridges sind und dann er sagt ja. Doch sogar sowas wie so, ja, das war so, sind so Erinnerungen an die gute alte Zeit, als Spiele noch eine harmlose Unterhaltung waren und noch nicht verboten waren und sowas und als man sich noch in sowas quasi flüchten konnte. Und das fand ich auch, das hat mir jetzt nicht die Stimmung zerstört oder so, also das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Zum Preis nochmal ganz kurz, also die erste Episode, die jetzt draußen ist, kostet 4,49 und dann kann man für rund 14 Euro den Season Pass kaufen, der quasi schon vorab alle weiteren Episoden dann eben freischaltet, wenn sie dann rauskommen. Und du, Manu, hast dich da sehr drüber beschwert, über diese Art und Weise.
Ja, das war eine Katastrophe. Also der Boris und ich, wir haben ja einen $10 geplätscht. Damals hieß es nur, es ist einfach ein Spiel, dass es Episoden werden, kam erst später dazu. Fairerweise haben sie dann natürlich gesagt, okay, wer jetzt einen Zehner gespendet hat, der oder investiert hat, der kriegt natürlich das gesamte Spiel. Das haben wir von Anfang an so gesagt. Also von daher haben wir jetzt in dem Aspekt ein bisschen Geld gespart. Was ich erstmal total störend empfand, wenn man das Spiel startet und du startest die erste Episode, fragt er dich, bevor du auch nur eine Sekunde das Spiel gespielt hast, fragt er dich gleich, ob du nicht den ganzen Season Pass kaufen willst. Ich meine, man kennt das von diesen Telltale Games, da kommt es halt am Ende der Episode und dann kannst du sagen, okay, hat es dir gefallen? Wenn ja, kannst du gleich den Season Pass kaufen. Ich fand es sehr komisch, die Entscheidung, das gleich vor der ersten Spielsekunde irgendwie einzublenden. Aber gut, aber was uns als Bäcker irgendwie ganz komisch war, ich weiß nicht, wie es dir ging, Boris, die haben ja das so verbockt, diesen Start. Also das Spiel kam dann als iOS-Version raus und dann hieß es erstmal, ja, wir müssen von Hand alle Codes verschicken für alle, die geplätscht haben. Kann noch ein paar Tage dauern, weil irgendwie 11.000 Leute dieses Spiel gefundet haben. Da müssen wir jetzt jedem händisch den Code schicken. So, dann hat es erstmal gedauert, während Daniel quasi schon losspielen konnte, mussten wir auf unseren Code warten. So, dann kam der nicht. Dann kam eine neue Mail mit dem Hinweis, ja, wir haben gerade rausgefunden, wir wissen ja gar nicht, in welchem iTunes-Store ihr euch befindet. Ihr seid ja aus allen internationalen Gebieten, das geht gar nicht. Wir können von USA keine Codes giften. Wir überlegen uns was. Boris, erzähl mal weiter, wie ging es dann weiter?
Ja, ich glaube, das nächste war dann, das konnten sie dann auch nicht machen, weil sie wohl, also ich habe es bei einem anderen Spiel, was ich geplätscht habe, im iOS-Spiel, da haben sie dann einfach Leute gesucht in dem jeweiligen Land, die das dann plätschen, giften konnten. Das haben sie halt nicht gemacht, sie haben gesagt, das geht nicht. Deswegen wollten sie dann einen Refund machen über dieses Amazon Payments, genau, was ja der Kickstarter ja verwendet. Mhm. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis sie rausgefunden haben, dass sie das nicht machen können, weil das irgendwie zu lange her ist.
Genau, es war jetzt über ein Jahr her.
Genau, und ich weiß auch nicht genau, ich glaube, es gab auch ein Problem mit dass es nur so ein teilweise Refund gewesen wäre, wenn ich mich recht entsinne. Egal, das ging auf jeden Fall auch nicht. Und dann konnte man, glaube ich, seinen PayPal-Account hinterlegen.
Genau, dann gab es noch mal eine E-Mail, dann musste man sagen, hier, das ist mein PayPal, überweist mir das doch bitte zurück. Und dann kam die Bitte, also dann kauft es ganz normal über den Store und wir geben euch das Geld zurück. Also völlig katastrophal verplant.
Ja, ich meine, es war jetzt zu erwarten. Ich fand jetzt das an sich das Ganze nicht so schlimm. Eher das, wann es passiert ist.
Ja.
Sie hätten sich ja eigentlich, sag ich mal, bevor das Spiel tatsächlich raus ist, schon Gedanken machen müssen, wie kriegen wir es an die Bäcker? Wenn es auch nur so 2-3 Wochen vorher gewesen wäre, aber dann hätte man es auf jeden Fall hinbekommen, das Spiel auch zum Start zu haben als Backer. Das fand ich halt das Blöde da dran.
Ja. Aber wenn ihr das jetzt normal kaufen müsst, dann seid ihr jetzt ja teurer, oder? Weil ihr müsst jetzt ja dann die 4,99, also die 4,50 plus die 14 Euro, also sagen wir mal rund ein 20er, müsst ihr zahlen. Und eigentlich hättet ihr das Spiel ja für einen 10er bekommen.
Nein, so ist es nicht. Es ist so, dass die für den Season Pass überlegen sie sich jetzt noch was. Und da soll jetzt
weiß,
was
ob das klappt,
passieren. Ja. Ja, das müsste eigentlich gehen. Du kannst ja auch so, also da bist du ja im Spiel quasi drin und kannst, du kannst da eigene Codes generieren oder was auch immer. Das müssen sie quasi nur irgendwie einbauen.
Genau, also das haben sie dann auch gleich dazu geschrieben. Ja. Aber wie gesagt, das hat mich halt auch gestört, dass sie das erst nach dem Launch festgestellt haben.
Und das war mein Hauptproblem. Ja. Und natürlich, dass es auch, also man hätte ja auch jeden dieser Schritte ja auch erstmal überprüfen können, ob er funktioniert, bevor man alle anschreibt und sagt, ihr müsst jetzt das und das machen. Ne? Ja. Also man hätte ja vorher Amazon Payments fragen können, die hätten einem ja gesagt, das geht nicht. Ja. Und dann hätte man einfach gesagt, okay, wir müssen eine andere Lösung finden. Also wahrscheinlich ist das dir jetzt auch relativ teuer zu stehen gekommen, kann ich mir vorstellen, weil es ja auch PayPal-Gebühren gibt für die ganzen paar tausend Leute.
Allein die Zeit, die Investition, das rauszufinden, auszuprobieren, nochmal rumzuschicken und allein den Kundensupport, was meinst du, wie viele Leute da auch dann geschrieben haben und reagiert haben und dann hier nochmal ein Questionnaire aufzusetzen und das nochmal auszuwerten, also furchtbar. Ja. Da haben sie, glaube ich, einiges von gelernt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Season Pass kriegen, weil
ich gehe davon aus, was ich ein bisschen schade fand jetzt an dieser Season Pass-Geschichte ist, es gibt ja noch so Developer Commentaries, die man innerhalb des Spiels sammeln kann. Und die sind auch Teil dieses Season Passes.
Genau, die können wir jetzt, das heißt, die erste Episode müssen wir dann nochmal spielen, wenn wir das haben wollen, sozusagen.
Ja, wobei du kannst halt rumlaufen, nachdem du es durchgespielt hast, kannst du ja so rumlaufen in der Welt. Du musst es nicht wirklich nochmal spielen, ne? Du hast ja quasi so ein New Game Plus, ein Häkchen. Aber ja, es ist halt blöd.
Ja.
Blöd gelaufen, sag ich mal. Ist aber, sonst finde ich so den Preis an sich, wenn ich mir jetzt vorstelle, die anderen Episoden sind auch alle so 2,5 Stunden lang. Geht es völlig in Ordnung, aus meiner Sicht.
Aber dann wird Camouflage bestimmt auf der GDC so ein Postmortem-Kickstarter, How to Not Kickstarter oder sowas halten.
Absolut.
Weil mit dem so, okay, passt auf, wenn ihr internationale Payments habt und iOS-Keys raushauen wollt und sowas. Es geht alles nicht so leicht, wie man sich das in der Anfangseuphorie vorgestellt hat.
Das war ja so eine generelle Frage. Damals ich glaube, Republic war so ziemlich das erste, aber so danach kamen ja noch so ein paar andere iOS-Spiele. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt mit iOS, wusste man schon, dass das nicht so einfach sein wird, diese Codes halt rauszuhauen, weil du eben ja nur, also freie Codes, die du rausgeben kannst, da bist du ja sehr beschränkt. Also selbst diese Gift-Codes kosten dich ja auch Geld.
Die kosten trotzdem die 30%.
Ja, genau. Du musst trotzdem die 30% an Apple für die Dinger abführen. Von daher ist das halt generell ein bisschen schwierig, auf iOS so ein Kickstarter-Projekt halt durchzuziehen. Was aber auch schon damals klar war, das ist jetzt keine Neuigkeit, ne?
Ja, das stimmt. Ja gut, dann fühle ich mich ja an der Stelle fast gut, dass ich das ganz normal gekauft habe, ohne Backer, quasi ohne Kickstarter, sonst was. Und ich fand's auch so interessant, dass ich mir dann tatsächlich auch den Season Pass geholt habe, nachdem ich es dann durchgespielt habe, weil dann, Manu, kommt dann, wenn du die erste Episode durch hast, kommt nochmal die Frage so, dann finde ich es auch okay, dass wir halt sagen, gut, du hast jetzt die erste Episode gespielt, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine iTunes-Bewertung und denk dran, es kommen noch 4 Episoden, die du jetzt hier vergünstigt mit dem Season Pass kaufen kannst, und den habe ich dann auch gleich gekauft, weil so interessant, oder beziehungsweise ich fand es dann doch interessant genug, dass ich wissen will, wie es weitergeht.
Ja, und ich mag auch diese Mechanik. Also es ist wirklich so ein Spiel wie fürs iPad gemacht. Das war ja auch der Ansatz und es war ja auch so innerhalb dieses Videos hat er ja auch gesagt, er möchte mehr als nur Casual Games irgendwie auf dem iOS sehen und deswegen haben sie sich dieses Konzept überlegt. Es ist schon ein großes, ein richtiges Spiel, ja, was man so zu der Zeit, wo die Kampagne losging, ja immer noch so ein bisschen vermisst hat im iOS, im App Store und es ist ein völlig schönes Stealth-Game. Ich mag die Ansätze der Story. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut. Aber auch grafisch, dafür, dass es ja nur die Unity-Engine sozusagen ist, macht es wirklich was her. Und wenn da jetzt noch ein bisschen Story dazukommt, also Atmosphäre und Sprecher und Mechanik, mag ich sehr.
Boris?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also mir hat das Spaß gemacht, spielerisch. Es sieht ziemlich gut aus. Es ist auch so ganz von der ganzen Produktion her, merkt man auch, dass es halt ein dann ordentliche Arbeit dahinter steckt und Es gibt ja auch diesen Mini-Trailer für die Episode 2, da scheint auch das, also ich fand jetzt dieses Labor oder was auch immer das ist, das sah halt, also das fand ich jetzt optisch vom Design her nicht so ansprechend.
Bisschen langweilig, ja.
Und die nächste Episode sieht dann deutlich besser aus, finde ich. Das ist auch, glaube ich, das, was in der Episode 2 vorkommt, ist auch so das Setting, was in diesen Kickstarter-Trailern vorkam. Mhm.
Die Bibliothek ist es dann, ne?
Genau, diese Bibliothek und so, das, also ich freue mich auf die nächste Episode auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich glaube, ungefähr? Steht es schon irgendwo dran? Habe ich gar nicht gesehen.
Ich glaube nicht. Also, sie haben ja irgendwie gesagt, wir versuchen im Januar an die Bäcker irgendwie diesen Season Pass rauszugeben. Ich vermute mal, dass sie jetzt versuchen, dass die Bäcker das gleichzeitig mit den anderen bekommen.
Ja, hoffentlich.
Das vermute ich einfach mal. Und von daher wird es dann, ich denke, im Februar dann irgendwie kommen. Anfang Februar. Ja. Vermute ich, weiß ich nicht.
Genau. Ich meine, das Spiel hätte im Juni 2013 war es geplant, laut der alten Kickstarter-Kampagne. Hat sich natürlich auch ein bisschen verschoben. Aber vielleicht sind sie da mit den zweiten Episoden und so schon ein bisschen weiter. Mal gucken.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja auch das Video geguckt. Dieses, was man auch mit dem Season Pass kriegt, dieses Making-of. Ich glaube, es ist auch dieser Trailer, den Boris gemeint hat.
Es gibt mehrere Videos. Also,
ach so.
Es gibt auch, glaube ich, ein Making-of. Ich weiß nicht, ob das in diesem Season Pass. Ich habe ein Making-of gesehen. Das habe ich aber irgendwie über die Humble-Bundle-Geschichte. Also, du kannst auch so ein Humble-Bundle-Dings einlösen, wenn du Bäcker warst. Und da gibt's auch noch mal Videos. Ich weiß nicht, ob die auch alle in diesem Season Pass auch drin sind.
Ja, auf jeden Fall habe ich das angeschaut. Und da sagen sie halt Episode 2. Also das war dann auch so ein bisschen, was der Grund oder was mich dazu bewegt hat, den Season Pass zu kaufen, dass sie dann halt sagen, Episode 2 ist dann eigentlich halt das, was wirklich Republik ausmacht, nämlich mit dieser Bibliothek. Und das war auch so das Kernstück des ganzen Spiels. Und dafür spricht ja auch die Tatsache, dass sie das in dem Kickstarter-Video irgendwie als erstes präsentiert hatten. Weil das so ihre erste Idee war. Und dann haben sie aber halt sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, jetzt müssen wir aber irgendwie erklären, wie sie da hinkommen zu dieser Bibliothek oder wir brauchen ja irgendwie so einen Auftakt und dann nehmen wir das halt so, dass sie da in so einem Gefängnis sitzt. Und deswegen ist meine Hoffnung, und es klang auch halt im Video so, dass es quasi jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt mit der zweiten Episode. Dann.
Ja, ich glaube auch, dass das noch so ein bisschen Tutorial ist. Ich meine, es ist ja auch die, dadurch, dass es das so ein bisschen steriler ist, ist es, glaube ich, einfacher zu spielen. Weil sich die Leute halt relativ und auch die Kameras relativ stark abheben von dem Hintergrund und so, dass das, glaube ich, besser ist zum Reinkommen, als wenn du dann halt wirklich so eine vollgepackte Bibliothek hast, wo du dann vielleicht an einigen Stellen nicht mehr so die hundertprozentige Übersicht hast.
Ja, wo dir da hast dass du halt da größere Räume und sowas. Genau. Und hier hast du halt meistens immer nur so einen Gang. So, das Maximum der Gefühle ist vielleicht mal so eine kleine Kantine, wo dann halt so ein paar Stühle rumstehen und es gibt außen noch so eine hüfthohe wo so Pflanzen drin stehen oder sowas. Aber das ist dann schon das die Maximum an Raumgröße. Und ich glaube, in der Bibliothek, alles, was sie da gezeigt haben, sah schon einen Tick größer aus.
Ich hoffe ja, dass in der Bibliothek vielleicht auch so ein bisschen Leben irgendwie ist. Weil, also das ist das, was mir irgendwie gefehlt hat, dass da es gibt halt alle möglichen Räume, Kartine und sonst was, aber da ist überall nichts. Da sind nur die Wärter, die aufpassen, dass du da nicht vorbeigehst an der Kantine. Aber warum da jetzt keine Menschen drin sind außer dir,
es hatte wirklich sowas von Gefängnistrakt.
Ja, aber selbst das, ich meine, selbst dann müsste irgendwo ja auch andere Personen sein. Man findet aber keinen. Ist ja auch alles verlassen und so. Ich glaube, man kann an einer Stelle noch so eine andere Zelle, sage ich mal, also auch so einen Raum von einem von diesen Gefangenen da mehr oder weniger einsehen und da ist halt auch keiner drin.
Gut, wir sind gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall die nächste Episode angucken. Season Pass haben wir ja alle drei. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Wenn die zweite Episode sich arg unterscheidet, können wir da ja schon einen Cast machen. Ansonsten machen wir halt nochmal einen Sammelcast, wo wir über die nächsten Episoden sprechen, würde ich vorschlagen.
Gerne.
Gut, wer Lust hat auf das Spiel, gibt's natürlich ganz normal im App Store. Auf der Kickstarter-Seite selber braucht man, glaube ich, nicht mehr groß gucken. Da gibt's, glaube ich, keine Pässe mehr. Nee, ist ja alles vorbei, klar.
Weil man sich das Video nochmal angucken will oder sowas.
Genau.
Das gibt's auch so.
Gut. Ja, das dann danke ich. Achso, nee, ich bin ja gar kein Moderator. Du musst abmoderieren.
Ja, aber du bist jetzt ja quasi über die Kamera in meinen Raum reingesprungen. Du hast jetzt die Kontrolle.
Hello, dann. Thank you for listening to Insert Moin.
Gut. Dann auch von mir. Tschüss und danke, Boris. Immer großen Spaß mit dir. Und
geht so.
Okay, bevor es vollständig entgleitet, ciao.
Tschüss.